Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Von den Hügeln Roms strahlt sie aus, die Benediktinerhochschule Sant'Anselmo. Das ist ein internationaler Ort des Lernens, nicht nur für Benediktinerinnen und Benediktiner. Das, was hier gelernt und eingeübt ist, geht weit über Ora et Labora, bete und arbeite, hinaus. Das hat Judith Wipfler feststellen können. Sie hat die benediktinische Gemeinschaft von Sant'Anselmo besucht.
Ganz oben auf dem Aventinhügel, mitten in Rom und doch mitten im Grünen, da steht Sant'Anselmo, das Kloster, die Kirche und die Benediktinerhochschule. Hier studieren rund 500 junge Menschen aus aller Welt. Die meisten von ihnen Mönche und Nonnen, aber nicht nur. Sie studieren Theologie und Philosophie und sie üben sich im mönchischen, im monastischen Leben. Ihr Abt Primas Notker Wolf, der oberste Benediktiner, kann sogar in einem Satz sagen, was das ist, Mönch sein.
Mönch sein bedeutet, auf der Suche nach Menschsein zu bleiben, Mensch zu werden, aber im Angesichte Gottes.
Aber Mönch sein will gelernt, will eingeübt sein. Ja, hier in Sant'Anselmo gibt es sogar ein monastisches Institut. Ein Institut, an dem man Mönchsein studieren kann? Abt Primas Notker schüttelt sanft mit dem Kopf.
Mönchsein kann man nicht studieren. Das kommt aus dem Herzen. Das ist eine Form des suchenden Herzens. Benedikt sagt so schön, beim Kandidaten, der eintritt und sich ewig binden möchte, soll der Abt genau schauen, ob er wahrhaft Gott sucht. Und deshalb sind wir eigentlich nie die Wissenden, sondern immer die Suchenden. Und das macht eigentlich unser Leben so spannend.
In Sant'Anselmo möchte ich erfahren, was das Benediktinersein ausmacht. Sind sie nun progressiv oder traditionell? Kommt aus den Benediktinerklöstern gar jene Revolution, die so viele Katholikinnen von den Klöstern erhoffen? Was ist nun wirklich zu erwarten von den Benediktinern? Der Schweizer Pater Markus Muff beruhigt.
Ja, Revolution ist ja vielleicht nicht die Absicht des Klosterlebens, aber es geht um eine Evolution, also um eine Entwicklung, um ein Voranbringen dessen, was das christliche Leben ist. Das beharrliche Arbeiten, das dauernde, andauernde Nachfragen, ob es denn auch wirklich stimmt, was man sagt, ob es der Absicht Jesu entspricht. Ich glaube, das ist schon die Aufgabe einer Hochschule.
Pater Markus will mir zeigen, wie Benediktiner beten, arbeiten und lesen. Das geschieht in Sant'Anselmo sehr konzentriert, wie ich im mucksmäuschenstillen Vorlesungssaal selbst erlebe. Bedeutend schwungvoller als dieser Professor kommt mir der Prior des Klosters entgegen, Prior Elias aus den USA. Die Jugendlichkeit und Power seiner jungen Mönche scheint Prior Elias dauerhaft angesteckt zu haben.
It's a wonderful place to be. It's a wonderful place where young, zealous, energetic, idealistic young men come. And who doesn't want to be around young, idealistic, zealous young men? It's a wonderful place to be.
Prior Elias ist sowas wie ein Hausvater. Er steht hier dem weltweit wohl jüngsten Kloster überhaupt vor, denn das Durchschnittsalter seiner studentischen Schützlinge liegt ja weit unter 30. Er findet das sehr inspirierend und auch ermutigend. Drüben in der Hochschule würden sie von Gott lernen. Hier in der Klostergemeinschaft würden sie Gott erleben.
We study about God in the classroom, but we experience God in the community, in living with one another.
Das sei auch die Idee des Benediktinerseins. Das gehe von der Gemeinschaft aus und nicht von einer abstrakten Idee.
Benedictines first experience God in the context of living with one another. We don't have many long categories and long dogmas and tomes of research. We first experience God in the rule of St. Benedict by the common life.
Ähnlich hat mir das auch Abt Primas Notker Wolf erklärt.
Bei uns tritt man nicht in den Orden ein, sondern in ein Kloster. in eine Gemeinschaft, man bindet sich zeitlebens an diese Gemeinschaft, übernimmt die Geschichte, schreibt die Geschichte weiter und eines Tages liegt man dann auf dem Friedhof mitten unter den anderen. Es ist diese Gemeinschaft, die das Entscheidende ausmacht. Und dann als zweites, diese Gemeinschaft drückt sich aus im gemeinsamen Beten auch, in der Liturgie, die dann bei uns natürlich festlich gestaltet wird. Aber festlich bedeutet nicht Prunk, sondern eine schlichte Eleganz, würde ich sagen.
Sant Anselmo. Der heilige Anselm von Canterbury gibt diesem Ort den Namen und Geist.
Er war nicht nur der Lehrer und der deduktive Theologe, er war der betende Mensch, der meditierende Mensch. Sein berühmter Satz, Gott ist derjenige, über den hinaus nichts gedacht werden kann, das steht in einem Gebet. Also das ist eine Theologie, und das möchte auch unsere Theologie als Spezifikum hier haben, die nicht einfach die Interpretation eines Katechismus darstellt oder des Glaubensbekenntnisses nur. Allein Glaubensbekenntnis sagt ja bereits aus, dass es mehr ist als nur Lehrsätze, es sind Bekenntnisse. Und genau dieses Studium von den Kirchenvätern her, die ja ganz besonders auf der Heiligen Schrift basieren, das macht es eigentlich aus, dass wir dem Mysterium auf die Spur kommen wollen, ohne es enthüllen zu können oder gar enthüllen zu wollen, das Geheimnis Gottes zu erkunden.
Anselm, dieser Patron, steht für eine intellektuell-redliche Theologie. Fides querens intellectum, so sein Wahlspruch. Glaube sucht Verstand, Glaube braucht Verstehen und Erklärung. Dieser Ansatz sagte auch diesem Philosophiestudenten aus Deutschland zu.
Mein Name ist Gregor, ich komme aus dem Bistum Essen, dem tiefsten Ruhrgebiet. In St. Anselmo gibt es im Lizenziat diesen Schwerpunkt Religionsphilosophie. Denn die Beziehung zwischen Theologie und Philosophie hat ja eine sehr lange Geschichte. Und in der Religionsphilosophie begegnen sich eben die beiden Disziplinen, die oft miteinander gestritten haben.
Gretchenfrage, wie katholisch muss man denn nun sein, um hier überhaupt studieren zu können?
Was heißt katholisch? Ja, das ist schon die große Frage. Also man sollte schon irgendwann und wo an Gott glauben, aber als Philosoph ist man ja durchaus auch kritisch gegenüber dem einen Glauben und wie man diesen Glauben lebt. Ich nehme auch hier in St. Anselmo und in Liturgien teil, weil mir das auch persönlich Spaß macht. Ich denke auch, ein großer Verdienst, sage ich mal in Anführungsstrichen, von St. Anselmo ist, dass ich die Liebe zur Liturgie entdeckt habe. Also die Wichtigkeit, seinen Glauben zu leben in der Liturgie. Ich wohne hier auch im Kolleg. Man hat viel Zeit zum Scherzen, aber man weiß auch, dass man arbeiten muss. Also Italien hat ja manchmal auch den Ruf, ach ja, da geht manches leichter und die sind halt nicht so eng. Aber ich muss sagen, also ich bin hier ganz gut beschäftigt.
Das gemeinsame Wohnen, Essen, Beten und Arbeiten inmitten einer internationalen Gemeinschaft. Das schätzt auch der 28-jährige Mönch Bartholomew aus England an St. Anselmo.
One of the reasons I came here was to be exposed to the international Benedictine world. It's truly Catholic. It's truly global. And there's something wonderful about going to lunch and sitting next to a German, sitting opposite a Tanzanian, an Egyptian Copt, and discussing in Italian, which is the common language of everyone, something of significance to each one of us.
Hier das internationale, globale, ja im wahrsten Wortsinn katholische am Mittagstisch erleben zu können, ist für Bartholomew die Horizonterweiterung.
Being forced to learn Italian is a great enrichment to my own cultural formation.
Dass er dafür die hiesige Umgangssprache Italienisch lernen musste, eine bereichernde Herausforderung. Für die junge Ordensfrau Michaela ist das Italienisch freilich kein Problem.
Io sono Michaela, sono italiana, sono una monaca e quindi studiare la teologia spirituale monastica potrebbe essere scontato, perché sono venuta a studiare materie che fanno parte della mia vita. I padri, la regola di San Benedetto, la spiritualità, la mistica, la teologia monastica come materia.
Michaela findet hier die Erfüllung ihrer monastischen Identität. Erst hier im Studium hätten sich ihr die benediktinischen Basistexte mit Leben erfüllt. Erst hier habe sie die Quellen ihres Glaubenslebens so richtig verstanden.
Che questi testi non sono testi morti. Quando arriva un novizio, una novizia in monastero, è difficile fargli leggere la regola di San Benedetto, perché non si capisce. E invece è un testo vivo, è un testo bello, è un testo che è molto attuale, molto molto attuale. C'è tutta una pedagogia, una psicologia.
Monastisches Leben sei aktuell und Benedikt habe die Psyche des Menschen schon ganz tief ausgelotet. Da nickt auch der schwarzafrikanische Ordensbruder Paul.
Moi, je m'appelle Frère Paul Collier. Je suis Guinéen d'origine. Guinée-Conakry, c'est en Afrique de l'Ouest. En arrivant ici pour la première fois, j'ai découvert vraiment une diversité de moines, une diversité qui vraiment est impressionnante parce que nous avons ici toutes les congrégations bénédictines sont ici représentées et pour moi ça fait un grand effet. Je me retrouve dans la grande famille bénédictine, quoi. Et il y a une universalité monastique ici, de vivre cette fraternité, voilà.
Die Vielfalt der benediktinischen Gemeinschaft, die sich doch im gemeinsamen Glauben wiederfindet. Das ist auch für den Abt Primas Notker Wolf eine tägliche Erfahrung in Sant'Anselmo.
Gott als das große Geheimnis unserer Welt und des Menschen. Wie das nun sich ausgefaltet hat in der Geschichte, auch in den verschiedenen Orden, all das wird natürlich am monastischen Institut studiert, überhaupt auch die Theologie des Mönchslebens wird weiter untersucht, aber auch in der Begegnung mit anderen Mönchsformen der Ostkirchen oder auch des Buddhismus, hier im Dialog zu stehen, und das ist ja überhaupt mein Anliegen jetzt auch für unsere Hochschule, dass wir hier so eine Plattform des Dialogs sind mit unserer heutigen Welt.
Psalmen singen, Gregorianik und liturgische Musik, das wird hier in Sant'Anselmo besonders gepflegt. Seit 1961 sorgt das hiesige liturgische Institut nicht nur für den weltweiten Nachwuchs an Liturgikern, hier wurden auch neue liturgische Formen entwickelt. Jene Gottesdienstformen, die dann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in die ganze römisch-katholische Welt befördert wurden. Sant'Anselmo hat hier höchste Autorität. Vor allem, wenn es darum geht, die Messe in den jeweiligen kulturellen Kontext einzubetten. Sei der nun südamerikanisch, chinesisch oder afrikanisch.
Zum Beispiel der Zaire-Ritus ist von zwei ehemaligen Studenten von hier entwickelt worden. Das ist also ein Ritus, der wird im Wesentlichen in Zaire, aber auch in anderen afrikanischen Ländern angewandt. Der dauert so gute 2 Stunden bis zu 4 Stunden. Da kommen schon die Priester swingend herein mit den Ministranten. Das ist kein wildes Tanzen, sondern das ist ja fast wie so ein Menuett oder eine Sarabande. Die kommen rein und dann ist auch zum Beispiel die Predigt viel lebendiger oft als bei uns. Da wird dann ein zentrales Wort den Leuten entgegengeworfen. Seid ihr damit einverstanden? Oder wiederholt das mal und dann ruft die ganze Gemeinde auch diesen Satz, Christ ist erstanden oder so. Der Glaube wird mitgeteilt, wird ausgetauscht, wird geteilt.
Tradition und Moderne ohne Bruch miteinander zu verbinden, auf der Basis von Gregorianik und Psalmengesang weiterzuarbeiten, darin geht auch der hiesige Professor Pater Pick völlig auf.
Parlare di musica nell'ambito benedettino è proprio congeniale perché già San Benedetto nella sua regola parla sempre del canto dei monaci, il canto dei salmi e la preghiera propria dei monaci. Tutto ciò che viene pregato viene cantato, la tradizione romana più antica.
Um gerade jüngere Leute auf den musikalischen Schatz der traditionellen Gesänge aufmerksam zu machen, hat Professor Jordi Agusti Pic auch eine CD produziert.
Perciò noi abbiamo fatto questo CD con variazioni su questi canti, un po' per portare anche ai giovani, a quelli che non conoscono questa tradizione, un approccio più attuale, più moderno, un approccio per meditare, per ascoltare tranquillamente.
Zusammen mit der koreanischen Schwester Veronika an der Geige interpretiert er einen traditionellen Gesang etwas moderner. Musik aus dem Laboratorium der Benediktinerhochschule von Sant'Anselmo in Rom. Laboratorium, so nennt Prior Elias diesen Ort.
So this is the place, it's a laboratory of thinking and searching for God.
An die 500 Studierende aus über 30 Ländern lernen in diesem christlichen Labor. Viele in Doktorstudiengängen, Mönche, die später mal Abt oder sogar Bischof werden. Darunter aber auch Nonnen und Mönche anderer Kirchen. Und neu öffnet man sich auch anderen Religionen.
Ich selber war auch schon in buddhistischen Klöstern, habe dort mitgelebt. Es sind auch gute Erfahrungen. Oder ich war letztes Jahr in Qom im Iran im Gespräch mit schiitischen Theologen und war doch sehr angetan von der tiefen Theologie und der tiefen Ehrfurcht, die ich bei diesen Menschen angetroffen habe. So suchen wir einfach weiter.
Bei den Benediktinern in Sant'Anselmo geht es pünktlich zu und her. Und auch beim Essen wird hier nicht getrödelt. Für Effizienz im Haushalt und beim Haushalten, dafür sorgt Pater Markus Muff.
Ich glaube, Wirtschaft in einem Kloster ist schon gut, wenn sie funktional ist, wenn sie anständig ist und wenn sie auch einen Output hat, also das heißt, wenn Geld und Leistung resultieren.
Pater Markus hat nämlich nicht nur Theologie in Sant'Anselmo studiert, sondern auch Wirtschaft in St. Gallen. Abwechselnd sieht er nun in seinem Heimatkloster Engelberg nach dem Rechten und dann wieder hier in der römischen Zentrale der Benediktiner. Zwar haben die Benediktiner den Ruf, besonders gut im Geldverdienen zu sein, Bestsellermönche wie Anselm Grün bestätigen diesen Ruf, aber viele Benediktinerklöster sind wirtschaftlich freilich nicht so erfolgreich wie Andex und sein Klosterbräu.
Wenn man die Geschichte hingegen anschaut, ist es nicht selten so, dass sich die Klöster verschuldet haben. denn die Bauaufwendungen waren oftmals sehr groß. Ich denke an Engelberg, wo ich eingetreten bin. Da hat man nach einem Brand die Klosteranlage neu aufgebaut. Es wurde ein großzügiger barocker Bau errichtet, der natürlich sehr viel Geld kostete. Und man liest so im Archiv, dass der Abt schlaflose Nächte hatte, teilweise dann auch krank wurde und sich wirklich Sorgen machen musste. Es musste Eigentum des Klosters verkauft werden, damit die Bauschulden abbezahlt werden konnten über Generationen hinweg. Das hat sich fundamental nicht groß geändert. Auch heute ist es sehr aufwendig, so große Klosterbauten, wie wir sie in Europa vor allem haben, zu unterhalten. Und da braucht es eine Fachkompetenz.
Ob der Komplexität solcher Managementaufgaben sind viele Klöster dazu übergegangen, sozusagen weltliche Verwalter einzustellen. Pater Markus ist dabei nicht ganz wohl.
Natürlich kann man diese Fachkompetenz irgendwie einkaufen. Es gibt Architekten, Baufachleute, die Denkmalpflege, die viel mithilft. Und dennoch ist es nicht ganz unnötig, dass auch in der Klostergemeinschaft mindestens einzelne Persönlichkeiten auch etwas verstehen von diesen Vorgängen. Manchmal wird man ja auch etwas über die Ohren gehauen, zum Beispiel.
Die Benediktiner hatten von Anfang an auf wirtschaftliche Eigenständigkeit gesetzt. Das gehört zum Kern ihres Mönchtums. Ora et labora, bete und arbeite, erinnert Pater Markus.
Und die Klöster haben tatsächlich seit dem 6. Jahrhundert darauf geachtet, zu realisieren, was in der Regel steht, nämlich dass die ganzen Werkstätten innerhalb der Klostermauern sein sollen, so möchte es Benedikt, dass das Kloster wirtschaftlich autark ist.
Klöster sind also Ökonomien, Wirtschaftsunternehmen, und zwar bis heute. Pater Markus zeigt die Bedeutung benediktinischer Arbeitsleistung am Beispiel Schule.
Die Benediktinerklöster haben weltweit etwa 160.000 Schülerinnen und Schüler, die sie ausbilden, auf allen Niveaus, also praktisch von der Grundschule bis zur Hochschule. 160.000 junge Menschen, die müssen ja irgendwie verpflegt werden, die müssen ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Das sind alles Aufgaben, die man organisieren muss.
Zum Leiten von Landwirtschaften, Hotels oder Handwerksbetrieben brauche es nun einfach professionelles Wissen. Weil es darum bei einigen Äbten und Äbtissinnen weniger gut bestellt ist, kam Pater Markus auf die Idee, sich fachliche Hilfe von der Hochschule St. Gallen zu holen. Es klappte. Im Herbst startet in St. Anselmo die Weiterbildung Management für Klosterleute. Als erstes werden die Ordensleute behutsam mit den Ökonomen zusammengeführt, beziehungsweise umgekehrt.
Denn die Professorinnen und Professoren der Hochschule St. Gallen treffen ja auch nicht täglich auf Nonnen und Mönche. Die haben ein anderes Publikum üblicherweise. Und sie müssen sich schon auch etwas einhören in die Situation der Klöster. Sie müssen sich schon auch etwas einhören in die Situation der Gemeinschaften und in die Fragen, die sich in der Leitung einer Gemeinschaft ergeben.
Denn ein Kloster ist zwar ein Wirtschaftsbetrieb, aber es ist eben auch noch etwas anderes, ein spiritueller, ein christlicher Ort. Wie ein Kloster geführt werden sollte, was und wie ein Abt handeln sollte, das hat der heilige Benedikt selbst schon trefflich formuliert. Das meint Abt Primas Notker Wolf.
Sehr individuell auf die Menschen zuzugehen, mit ihnen umzugehen. Die haben einfach verschiedenen Charakter, das muss man sehen. Und er scheint ja auch alle möglichen Leute im Kloster gehabt zu haben. Die ganz Eifrigen, die Heißsponne, aber auch die Lahmen, die Trägen und die Widerspenstigen und die Unverbesserlichen. Also er musste mit allen Menschen umgehen können. Das ist das eine. Und das zweite ist, wann immer etwas Wichtiges im Kloster zu entscheiden ist, sagt er, dann rufe der Abt sämtliche Brüder zusammen und berate sich mit ihnen.
Damit sei aber wohlgemerkt kein demokratisches Klosterparlament gemeint. Der Abt solle aber alle anhören und integrieren, führt Abt Primas Notker Wolf weiter aus.
Es ist die Aufgabe geradezu der Führung, die anderen zu integrieren, auch ihre Meinung zu hören. Und er führt ja auch im selben Kapitel weiter. Ich sage bewusst, er soll alle zusammenrufen, weil Gott oft den Jüngeren eingibt, was das Bessere ist. Er glaubt natürlich an die Führung einer Gemeinschaft letzten Endes durch den Heiligen Geist, Aber er hat auch die Erfahrung gemacht, dass junge Menschen neue Ideen haben, neue Energie, auch mal wieder risikobereit sind, mutiger sind. Wenn man älter wird, dann möchte man alles in Ruhe haben und sich in allem absichern. Das ist ja etwas ganz Schlimmes.
Und wie ist das mit dem Delegieren, das Neudeutsch so oft gefordert wird von Chefs? Benedikt hätte das anders formuliert.
Also offen zu sein, bereit zu sein, zu hören, was experimentieren, all das ist mit drin. Und dann auch noch ein Wort, wenn die Gemeinschaft größer ist, dann teile er sie in Zehnergruppen ein und setze er an die Spitze dieser Zehnergruppe Leute, Dekane nennt er sie, mit denen er ohne Sorge seine Verantwortung teilen kann. Also das ist keine Delegation, sondern ein Miteinander, ein Teilen an Verantwortung. Und dazu sind viele oft nicht fähig, weil sie einfach herrschen wollen oder weil sie Angst haben, was hab dann ich noch zu sagen? Sag ich, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann ist es am besten. Oder wenn die Leute meinen, dass sie es gemacht haben, hat schon Kung Fu Tse gesagt, wenn die Leute meinen, alles hätten sie selber gemacht, dann ist das die beste Regierung des Kaisers.
Abt Primas Notker Wolf hinterlässt starken Eindruck. Nicht nur bei seinen Ordensgeschwistern, sondern auch bei den Mächtigen der Welt, seien sie nun in der Wirtschaft oder in Nordkorea.
Selbst in Nordkorea, wo ich am Verhandlungstisch saß, wir haben dort ein Krankenhaus gebaut und wir sind dabei, es weiterzubauen. Und da ging es mir plötzlich auf, und das macht letzten Endes das Christliche auch dann bei der Führung aus. Ich sagte mir, mein Gott, dieser Mann ist ja auch von Gott geschaffen. Auch wenn er ein Kommunist ist, ein Steinharter. Und er ist ja dummerweise auch noch von Gott geliebt, genauso wie ich. Nur dass er woanders aufgewachsen ist, in einem anderen System und nichts anderes kennt. Während wir eine ganz andere Weite haben, ganz andere Horizonte. Und schon respektiere ich so einen Menschen natürlich ganz anders und der spürt es auch. Das ist die nonverbale Kommunikation. Und die passiert in jedem Unternehmen auch. Die Menschen spüren, ob sie geliebt werden. Man muss Leute mögen. Das ist das A und O zunächst einmal der Führung.
Die benediktinische Art zu wirtschaften und Menschen zu führen macht neugierig. Könnten davon nicht ethische Impulse ausgehen für die große Wirtschaft? Pater Markus bleibt da ganz nüchtern. Er sei schon zufrieden, wenn ein Kloster oder eine Firma, wie er sagt, anständig wirtschafte. Und anständig heiße für ihn,
wenn man Verträge einhält zum Beispiel, wenn man gerechte Löhne bezahlt, das anvertraute Gut auch vernünftig unterhalten kann zum Beispiel, wenn man Arbeitszeiten respektiert, auch vielleicht etwas für Notlagen Verständnis aufbringt, Menschen beschäftigt, die nicht vollste Leistung bringen, sondern nur volle oder gute Leistungen bringen können. Ich glaube, das ist schon sehr viel, wenn ein Wirtschaftsbetrieb, wie ich dem sagen würde, anständig tätig ist.
In seinem Bemühen um gutes Wirtschaften steht Pater Markus ganz in benediktinischer Tradition. Beten, arbeiten und lesen. Eine Tradition, die er, sowie die vielen hundert Mönche und Nonnen von St. Anselmo, in die Zukunft tragen will.
Beten, arbeiten und lesen, das allein genügt noch nicht. Papst Franziskus, würde ich sagen, hat zu Recht wieder einen Schwerpunkt darauf gesetzt, dass man für die Menschen da sein muss, dass die Theologie etwas aus ihrem Elfenbeinturm herauskommt, zu den Menschen geht. Theologie ist kein Selbstzweck, sondern Theologie soll dem Leben dienen.
Benediktiner von St. Anselmo in Rom. Das war eine Perspektivensendung von Judith Wipfler.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.